Deutschlandfunk Interview. Zwei Schwerpunkte: Energie sparen und Bürgerinnen und Bürger entlasten. Zwei Pakete mit einem Umfang von 30 Milliarden Euro hat die Bundesregierung auf den Weg gebracht. SPD und Grüne, aber auch die Union gehen davon aus, dass das nicht reichen wird. Am Telefon ist Jens Teutrine, Mitglied des Bundestagsausschusses Arbeit und Soziales, Mitglied auch des FDP-Bundesvorstandes, Wahlkreis Herford-Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Teutrine, wer sollte künftig vor allem entlastet werden?
Ja, ich habe Ihren Beitrag ja gerade auch gehört, als die Linkspartei auch Markus Söder zugestimmt hat. Und ich würde eher auch darauf pochen, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, dass wir uns als Politik nicht immer weiter überbieten mit gut gemeinten Zuschüssungen. Für mich bedeutet Entlastung, dass der Staat weniger wegnimmt, beispielsweise bei der kalten Progression. Aber die beschlossenen Entlastungspakete in Höhe von über 30 Milliarden Euro sind noch gar nicht alle in Kraft. Deswegen halte ich es für verfrüht, sich jetzt mit weiteren Vorschlägen zu überbieten.
Trotzdem die Frage nochmal, wer, wenn überhaupt, sollte denn künftig entlastet werden?
Ja, selbstverständlich die besonders betroffen sind. Kleinere und mittlere Einkommen, die das nicht alles abfedern können. Gleichzeitig gilt aber auch die Schuldenbremse, die im Grundgesetz verankert ist. Der Staat kann nicht dauerhaft mehr ausgeben, als er einnimmt. Aber natürlich die Menschen, die besonders stark von den steigenden Preisen belastet sind und das nicht andersweitig abfedern können.
Wie sollten die entlastet werden?
Wie ich Ihnen gerade schon gesagt habe, ich werde mich an den Überbietungswettbewerb nicht beteiligen. Ich finde grundsätzlich gut, wenn wir bei Steuerentlastungen ansetzen. Wir haben ja auch den Steuergrundfreibetrag jetzt nochmal rückwirkend erhöht und den Arbeitnehmerpauschbetrag bei der kalten Progression. Und bei Menschen im Leistungsbezug arbeiten wir dann mit Einmalzahlungen. Erst in diesem Monat kommen die Einmalzahlungen für Hartz-IV-Empfänger. Eine vierköpfige Familie kriegt diesen Monat 600 Euro zusätzlich, monatlich 25 Euro pro Kind auch noch als Kinder. Sofortzuschlag. Sie sehen, es gibt eine Reihe an Maßnahmen, die gerade erst in Kraft treten. Deswegen halte ich es falsch, jetzt Ihnen neue zu präsentieren und mich beim Überbietungswettbewerb zu beteiligen.
Wir wollen ein Beispiel mal herausgreifen. Helmut Dedi, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, hat am Wochenende bei uns im Deutschlandfunk gesagt, dass rund 40% der Sparkassenkundinnen und Kunden nicht sparfähig seien. Das heißt, trotz Arbeitsplatz ist am Ende des Monats der gesamte Lohn aufgebraucht. So, und diese Personengruppe zahlt ja sowieso nicht besonders viel Steuern. Wie sollen also zum Beispiel jetzt diese Bürgerinnen und Bürger durch den Winter kommen?
Ein Teil von diesen Bürgerinnen und Bürgern, die Sie angesprochen haben, die zahlen sehr wohl sehr, sehr viel Steuern und die können nicht sparen, weil sie gar nicht genug Geld erwirtschaften. Und deswegen ist es richtig, dass wenn es Entlastungen gibt, wir auch bei kleinen und mittleren Einkommen entlasten, beispielsweise bei der kalten Progression. Die frisst auf, wenn man mehr arbeiten geht. Die ist leistungsungerecht. Das wäre sowieso politisch notwendig. Und zeitgleich bei Leistungsempfängern arbeiten wir mit Einmalzahlungen. Da haben wir jetzt, das habe ich eben bereits erwähnt, diesen Monat welche auf den Weg gebracht. Man profitiert auch von anderen Leistungen wie das 9-Euro-Ticket als Leistungsempfänger. Und da müssen wir ganz genau die weitere Preisentwicklung auch beobachten über den Herbst. Aber Schnellschüsse sind vielleicht verkehrt, wenn noch nicht mal alle Leistungen in Kraft sind.
Wenn dieses 9-Euro-Ticket so gut wirkt, wie Sie beschrieben haben, also Bus und Bahn offenbar ja attraktiver macht, warum wird es dann nicht verlängert?
Ja, der Verkehrsminister Volker Wissing von meiner Partei hat hier angekündigt, nochmal zu evaluieren und verschiedene Möglichkeiten auszuloten. Man muss wissen, dass das 9-Euro-Ticket alleine 10 Milliarden Euro im Jahr kosten würde, also enormen Summen sind. Aber es ist richtig, dass wir den Tarifdschungel angehen, dass es leichter ist, auch bundesweite Tickets anzubieten. Und da gibt es verschiedene Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, wie hoch dann so ein Ticket sein könnte. Aber ich glaube, es ist erstmal wichtig, an der Bürokratie auch anzusetzen. Das 9-Euro-Ticket wurde sehr gut angenommen, aber jetzt Schnellschüsse wären auch ein falsches Signal. Ich habe gerade berichtet, das kostet 10 Milliarden Euro knapp im Jahr.
Was spricht dagegen, die Steuer und Abgaben zum Beispiel für die 135 Milliardärinnen und Milliardäre in Deutschland zu erhöhen, um davon Wärme und Mobilität anderer Personengruppen zu finanzieren?
Ja, das ist, glaube ich, in der momentanen Situation ja auch immer wieder eine Diskussion. Die politische Linke schlägt dann neue Steuern und Steuererhöhungen vor, angeblich immer für die Reichen. Meistens ist aber auch die Mitte der Gesellschaft schon davon betroffen. Und ich halte das aufgrund der wirtschaftlichen Situation momentan auch für falsch, Substanz zu besteuern durch eine Vermögenssteuer bei Unternehmen. Das sind Familienbetriebe. Wir haben eine Situation, die wirtschaftlich aktuell sehr gefährlich sind. Und ich glaube, statt über Steuerbelastungen zu diskutieren in einem Land, was Vize-Weltmeister bei der Steuerbelastung ist, sollten wir, wenn, über Steuerentlastungen diskutieren, beispielsweise bei der von mir angesprochenen kalten Progression.
Warum können sich die besonders Wohlhabenden immer auf die FDP verlassen?
Das ist ein Mythos. Auf uns können sich auch diejenigen besonders verlassen, die sich anstrengen wollen, die was erarbeiten wollen in so einem Land, die ein Unternehmen gründen, aber auch die, die sich aus dem Leistungsbezug befreien wollen. Für die ist es wichtig, dass es eine gute wirtschaftliche Situation gibt, um Arbeitsplatz zu finden. Für die ist es gut, wenn wir die Hinzuverdienstmöglichkeiten bei Hartz IV anpassen, weil eine alleinerziehende Mutter von 450 Euro Job in Hartz IV nur 170 Euro behalten dürfen. Das ist leistungsfeindlich. Für die lohnt es sich nicht anzustrengen. Deswegen das politische Geschmützel, dass wir uns nur für die Superreichen einsetzen würden, ist absurd und Bullshit. Ich komme selbst aus einer Familie, wo meine Mutter putzen gegangen ist und meine Mutter war alleinerziehend. Deswegen ist das Bullshit-Bingo in der politischen Debatte, was ich in der aktuellen Zeit auch nicht für angemessen empfinde.
Bleiben wir bei einem Beispiel. Der FDP-Tankrabatt entlastet ja auch Wohlhabende und Superreiche. Das heißt Menschen, die sich mehrere und hochpreisige Autos leisten können. Welche weiteren Vergünstigungen plant denn Ihre Partei für diese Personengruppe?
Ja, soll ich Ihnen noch ein Beispiel sagen? Wenn wir den Regelsatz erhöhen, den Hartz-IV-Regelsatz, dann entlasten wir Millionäre, Einkommensmillionäre in unserem Land, weil gleichzeitig der Steuergrundfreibetrag dann auch angehoben werden müsse, weil die gleich sind. Deswegen ist das immer sehr einfach, etwas zuzuspitzen und eindimensional darzustellen. Aber die Welt ist nicht nur schwarz und weiß, sondern durchaus grau. Und ich finde es richtig, dass wir auch bei der Entlastung an der Zopfsäule ansetzen. Viele Menschen im ländlichen Raum, die können gar nicht auf Bus und Bahn umsteigen. Die müssen jeden Platz zur Arbeit, jeden Tag zur Arbeit. Und deswegen ist es richtig, auch an der Ladesäule, auch an der Zapfsäule zu gucken, dass die Preise nicht explodieren, dass Menschen sich noch Mobilität auch im ländlichen Raum leisten können. Davon profitieren nicht nur Superreiche, sondern ganz, ganz viele Menschen, die jeden Tag aufstehen und arbeiten gehen.
Nicht nur, aber auch Wohlhabende und Superreiche, die sich das locker leisten könnten. Warum?
Bei den anderen Maßnahmen profitieren auch die vorgeschlagen wurden, auch vom 9-Euro-Ticket. Die Grünen können 5-mal ein 9-Euro-Ticket zahlen. Das kann sich auch ein Superreicher kaufen. Deswegen finde ich die Debatte, die bei unseren Maßnahmen anzulegen, aber bei den politischen Mitbewerbern nicht, für etwas verkürzt.
Was ist für Sie, Herr Tortrine, wichtiger? Rückkehr zur Schuldenbremse oder bezahlbare Energie für Geringverdienende?
Ja, es ist kein Entweder-Oder. Ich glaube, es ist sowohl wichtig, dass wir weiterhin nicht mehr ausgeben, als wir erwirtschaften. Unser Staat kann nicht dauerhaft mehr Schulden aufnehmen. Das würde auch die Inflation und die Preisspirale anheizen. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir auch über die Ursachen sprechen. Wir haben ja gerade über Symptome gesprochen. Und deswegen kann ich auch die Blockadehaltung bei der Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke nicht nachvollziehen, die Grünen da an den Tag legen. Ich wünsche mir, dass wir das aufgeben und dort dann sowohl an der Schuldenbremse festhalten können, weil es wichtig ist und die im Grundgesetz verankert ist und gleichzeitig aber auch Möglichkeiten sehen, wie wir zum Beispiel auf die Strompreise abdämpfend wirken können.
Inwiefern verstehen Sie denn die Blockadehaltung der FDP beim Tempolimit?
Ja, das ist, glaube ich, eine Symboldebatte, wo ich mich jetzt auch nicht weiter zu äußern will, weil die der aktuellen Situation einfach nicht gerecht wird.
Warum hält die FDP die Raserei auf deutschen Autobahnen auch nach der Zeitenwende für angemessen?
Ja, ich habe das ja gerade schon diskutiert. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie können wir Planungs- und Beschleunigungsverfahren bei der Energiewende verbessern. Beispielsweise legen wir da mit den LNG-Terminals ja schon voran und sich dann kleinteilig beim Tempolimit zu verlieren, ist eine typisch sehr deutsche Debatte, wird aber keiner unserer Probleme lösen. Das ist eine Symboldebatte, da kann man so oder so drüber stehen, aber ernsthaft über Lösungen zu diskutieren, ist beim Tempolimit ehrlicherweise nicht der Fall.
Kleinteilig, haben Sie gesagt, bei einem Tempolimit von 120 Stundenkilometer auf Autobahnen, so rechnen Fachleute, ließen sich jährlich 2,6 Millionen Tonnen CO2 und 800 Millionen Liter Kraftstoff sparen. Was ist daran kleinteilig und was folgt daraus?
Ich kenne die Debatten auch und die Rechnungsmodellen, wenn wir jetzt alle mal 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad weniger heizen würden, wenn wir alle einfach mal morgens kalt duschen würden und so weiter und so fort, wie viel wir dann sparen können. Aber ich glaube, das ist eine falsche Logik, die dahinter steckt. Die Logik ist nämlich, der Einzelne muss jetzt einfach nur verzichten und damit würde man dann die Systemkrise dann bewältigen können. Ich glaube, wir müssen die systematischen Fragen stellen, nicht wie können wir immer mehr verzichten, sondern wie können wir auch weiterhin das, was jetzt hier alles verteilt werden soll, die ganzen Entlastungspakete, wie können wir das in Zukunft auch weiter erwirtschaften, wie können wir nicht nur bei den Symptomen ansetzen, sondern wirklich auch bei der Frage Energie etwas machen, uns von der Abhängigkeit aus dem Ausland zu befreien. Und ich glaube, das ist der wichtigere politische Ansatz.
Also die Sparappelle zum Beispiel des Bundeswirtschaftsministers halten Sie demzufolge nicht für zielführend?
Das ist korrekt. Ich halte das nicht für zielführend.
Ist zum Beispiel Tempo 120 für Sie unzumutbar?
Nein, jeder Bürger kann da auch ganz frei entscheiden, momentan Sprit fahren zu fahren. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal auf einer Autobahn sind, da sind auch nicht so viele Raser mehr unterwegs. Die Preise sind da auch eine Wirkung für viele, die freie Entscheidung selbst zu machen. Und ich habe auch kein Problem, wenn jemand sagt, ich dusche jetzt kalt, weil Robert Habeck das empfohlen hat und das einen Beitrag leisten kann. Aber ich glaube, es geht an den Kern der Probleme einfach vorbei.
Alle Parteien, Herr Tautrine, springen gegenwärtig über ihren Schatten. Die Union jetzt zuletzt beim Tempolimit. Warum nicht die FDP?
Auch die FDP springt über ihren Schatten. Angesprochen sei das Sondervermögen für die Bundeswehr. In Wahrheit sind das ja Sonderschulden, die an den Gründen, an die Schuldenbremse im Grundgesetz vorbeigeht. Aber es ist eine politische Notwendigkeit und die FDP ist bereit, politische Notwendigkeiten jetzt auch einzugehen, wenn sie Probleme wirklich löst. Christian Lindner hat sich noch beim Neujahresempfang dieses Jahr bei Dreikönig gegen eine Laufzeitverlängerung der AKWs ausgesprochen. Wir haben jetzt aber die Position, dass es eine politische Notwendigkeit ist. Und deswegen teile ich die Analyse nicht, dass alle sich bewegen würde, aber die FDP würde starr stehen. Wir sind weiterhin kompromissbereit. Wir haben die Entlastungspakete ja auch mitbeschlossen und wir werden die Situation auch weiter genau beobachten.
Der FDP-Arbeits- und Sozialpolitiker Jens Tautrine. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.